Was ich halt wirklich jetzt auch realisiere, dass ich oft einfach Angst habe vor Ablehnung und ich noch nicht richtig verstanden habe, warum eigentlich.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist die Susanna bei mir und Susanna leidet darunter, dass sie sich oft verzettelt, also irgendwie viel zu viel arbeitet, innerlich immer so angetrieben ist, immer noch höher, schneller weiter will und sich auch gar nicht so richtig freuen kann über das, was sie erreicht hat. Und ja, sie hat halt kein so gutes Selbstwertgefühl. Das hängt damit zusammen. Und das wiederum geht ganz viel darauf zurück, dass sie schon mit 6 Jahren die Diagnose ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, erhalten hat. Und ADHS, Kinder und Menschen sind speziellen Herausforderungen ausgesetzt. Und eben auch darum wird es in diesem Gespräch gehen, unter anderem, aber eben auch über die typische Selbstwertproblematik, unter der so viele Menschen leiden, mit oder ohne ADHS. Hallo, liebe Susanna, willkommen hier in Trier bei mir im Studio zu Stahl aber herzlich. Ja, was hat dich hierher getrieben, dass du denkst, du müsstest mit mir reden?
Ich glaube, ich bin heute hier, weil ich ganz lang nicht richtig wusste, wer ich bin oder wo ich zugehörig bin. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen meiner ADHS geschuldet. Und mittlerweile ist so, dass ich jetzt auch selbstständig bin, einen eigenen Laden habe, nach außen immer sehr erfolgreich wirke, aber ich kann diesen Erfolg oft nicht anerkennen und ich verstehe nicht richtig, warum ich das nicht kann oder warum mir das einfach noch nicht ausreicht. Genau.
Was meinst du denn damit, wenn du sagst, ich kann den Erfolg nicht anerkennen?
Für mich fühlt sich das immer an wie ein weiterer Punkt, wo ich so abgehakt habe, aber so richtig... Ja, so Emotionen dabei habe ich gar nicht mehr. Also ich freue mich dann einen kurzen Moment, aber wie gesagt, für mich ist immer so ein Thema, wo ich dann abgehakt habe, wo ich gedacht habe, ja, habe ich jetzt auch erreicht, aber mir reicht es noch nicht aus. Aber ich verstehe selber nicht, warum ich nicht damit zufrieden bin, was ich schon habe, weil das ist alles sehr gut, das weiß ich auch und ja.
Das hört sich sehr getrieben an, dass du immer so innerlich so einen Anpeitscher hast, der immer sagt, höher, schneller, weiter. Mhm. Magst du uns verraten, vielleicht in was für ein Business du bist?
Also ich bin in der Beauty-Branche zu Hause. Also ich bin gelernte Kosmetikerin und Visagistin. Wir haben noch einen Friseurbereich mit dabei. Genau, also bin da schon, sag ich mal, zwar in einer oberflächlichen Bubble, aber ich versuche auch immer, also das ist mir ganz, ganz wichtig, auch ganzheitlich zu arbeiten, auch das Innere so zu sehen. Das ist ja, weil ich schon auch sagen würde, ich bin sehr sensibel und da ja versuche ich da so ein bisschen Durchbruch zu schaffen.
Wow, das hört sich ja wirklich toll an. Ja, also du bist ja ziemlich jung auch. Magst du uns verraten, wie alt du bist?
Ich bin 26.
26? Ja. Hast dich selbstständig gemacht? Das ist ja schon ein richtig kleines Unternehmen auch. Wie viele Leute arbeiten denn für dich?
Wir sind jetzt zu dritt aktuell. Genau. Und also ich bin seit 2022 selbstständig, hatte auch schon mehr Mitarbeiter. Aber es ist halt auch mal so für mich, umso mehr ich nach außen gebe, umso mehr Druck kommt irgendwie auch auf mich zu. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir so der kleinere Rahmen einfach besser oder gut tut.
Okay. Worüber genau möchtest du heute mit mir sprechen? Über die innere Getriebenheit, über, du hast jetzt auch schon erwähnt, dass du ADHS hast. Ich frage mal so, was genau würdest du als dein Problem bezeichnen?
Also ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also ich hatte auch schon wirklich, sage ich mal, jetzt während der Selbstständigkeit auch Probleme, was Depressionen angeht, Angststörungen, Panikattacken. Also ich war auch da ganz arg drin. Bin halt so langsam wieder mich am Rauskämpfen. Aber ja, das ist einfach so, ich habe immer ein Druckgefühl. Also ich glaube, das ist auch das. Ich habe auch immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie anpassen. Also das ist auch immer so dieses mein Thema, dass ich gar nicht weiß, wer ich wirklich bin, weil ich mich immer so anpassen muss oder ich das Gefühl habe, ich muss funktionieren, ich muss gefallen und ja, dann irgendwie mich selber auch verliere.
ADHS wird oft missverstanden, weil viele Menschen denken, dass Menschen mit ADHS sich einfach schlecht konzentrieren können, aber es stimmt so nicht, denn Menschen mit ADHS können sich sogar oft extrem gut konzentrieren, nur eben dann nicht, wenn sie es wollen, sondern immer nur dann, wenn ihr inneres System anspringt. Und genau da liegt der Kern. Das ADHS ist im Grunde genommen keine Aufmerksamkeitsstörung, sondern eine Steuerungsstörung. Bei ADHS ist der Dopaminhaushalt etwas außer Kontrolle. Das heißt, das Dopamin springt nicht so an wie bei anderen Menschen, die sich einfach auch mal vornehmen können, ich mache das jetzt, ob ich das will oder nicht, und dann tun sie es eben. Das ist bei ADHSlern anders und das hat eben auch Auswirkung auf den frontalen Kortex. Und im frontalen Kortex sitzt ja eben unsere Vernunft und unsere Planungsfähigkeit und auch unsere Steuerungsfähigkeit. Wenn wir uns unsere Psyche mal anschauen, hat sie eigentlich eine ganz, ganz klare Aufgabe. Sie soll uns helfen, unser Leben zu organisieren. Und dafür brauchen wir Struktur, Impulskontrolle, Emotionsregulation und die Fähigkeit, auch mal an morgen zu denken. Und das sind eben genau diese Funktionen, die im Frontalhirn sitzen. Und diese Steuerzentrale ist, wenn man unter ADHS leidet, eben viel weniger zuverlässig, also auch weniger zuverlässig erreichbar. Von innen fühlt sich das häufig so an, dass die Gedanken springen, dass Prioritäten eben einfach auch verschwimmen und vor allem auch, dass Gefühle oft schnell und intensiv kommen. Und dann ist man oft entweder so komplett drin oder eben gar nicht. Und das kann entweder ins Chaos führen, dass man sich wirklich verzettelt, oder in diesen Hyperfokus, dass man extrem konzentriert ist, aber dann auch in so eine Art Tunnelblick gerät. Menschen, die darunter leiden, die lernen halt früh, das irgendwie zu kompensieren. Sie versuchen, sich anzupassen, sie versuchen, sich zusammenzunehmen und irgendwie so zu tun, in Anführungsstrichen, als wären sie normal. Und dadurch haben sie dann noch mehr Druck und noch mehr Anstrengung. Und das führt eben dann auch oft in so Zustände extremer Erschöpfung bis hin in den Burnout. Und ich denke, das ist hier auch bei Susanna so die Problematik, dass sie aufgrund ihrer ADHS-Erkrankung oder aufgrund ihrer ADHS-Diagnose früh gelernt hat, sich stark anzupassen. Das ist ja gefühlt, also nee, nicht nur gefühlt, das ist ja auch so eine Art Anpassungsstörung. Mhm. Na, weil das Gehirn von ADHSlern, das tickt ja einfach anders. Das heißt, ganz viele Betroffene machen sich ja einen viel größeren Anpassungsdruck als Menschen, die jetzt ein Gehirn haben, was jetzt nicht so unter ADHS-Bedingungen funktioniert, sondern ich sag mal in den Anführungsstrichen unter normalen Bedingungen. Das heißt, der Anpassungsdruck, den du verspürst, vermute ich, ist etwas, was dich seit deiner Kindheit begleitet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr früh mit 6 Jahren dann schon die Diagnose bekommen, wurde dann auch medikamentös behandelt. Mittlerweile habe ich für mich entschieden, dass ich es aktuell nicht mehr brauche. Also ich war immer sehr, sehr dankbar dafür, dass ich den Weg so gemacht habe. Aber ich habe halt auch immer schon früh dann, dadurch, dass ich es ja auch wusste, das Gefühl gehabt, dass ich nicht zugehörig bin, dass ich anders bin, und habe das auch oft zu spüren bekommen. Also selbst wenn man es weiß, ist es nicht deutlich einfacher dadurch.
Okay, das heißt, du hattest dadurch, dass du anders warst oder auch wusstest, in Anführungsstrichen, mit mir stimmt irgendwas nicht, früh so das Gefühl, ich bin nicht wie die anderen. Und das ist ja gerade für Kinder oft ganz schlimm. Als Erwachsene wollen wir ja immer so individuell sein und anders wie die anderen sein. Mhm. Aber Kinder wollen immer genauso sein wie alle anderen. Und deswegen schleppt sich das schon sozusagen durch dein ganzes Leben. Ich formuliere es jetzt mal frei und du sagst, ob das so in die Richtung geht. So ein Lebensgefühl oder so ein Glaubenssatz wie, ich bin ein Fehler oder sowas. Mhm.
Ja, also ich habe oft einfach das Gefühl, wie gesagt, dass ich auch in so Gruppendynamiken nicht so ankomme, oder jetzt wie gesagt auch im Salon, dass ich da halt immer so eine Rolle spiele. Also ich maskiere viel, ich habe das jetzt über die Jahre schon gut gelernt, sage ich mal. Aber dadurch, dass ich jetzt auch dann durch diesen Erfolgsdruck auch viel arbeite, verliere ich mich immer ein bisschen mehr selber. Also dadurch, dass ich den ganzen Tag eine Rolle spiele, weiß ich gar nicht mehr, wer ich wirklich bin oder was alles zu mir gehört.
Okay, dann führ uns doch mal wirklich in deine Welt ein. Ich frage mal zuerst kurz, wie war das als Kind? Wodurch warst du so auffällig? Dann möchte ich wissen, wie ist es heute? Wie wärst du, wenn du keine Rolle spielen würdest? Und welche Rolle spielst du? Ja, also fangen wir mal mit der Kindheit an. Wie hat sich das denn bei dir ausgewirkt als Kind? Also womit bist du angeeckt oder wodurch warst du so anders als die anderen?
Also ich war, glaube ich, schon immer sehr hyperaktiv. Also ich hatte diesen Bewegungsdrang extrem damals, auch sehr verträumt. Das bin ich auch heute, sage ich mal, noch ein bisschen. Und ja, also bei mir ist es in der Schule damals aufgefallen. Die Lehrerin hat tatsächlich meine Mutter drauf angesprochen und hat es vermutet. Und dann ist sie mit mir zum Arzt und da wurde es dann beim Kinderpsychologe dann auch nach ein paar Tests diagnostiziert. Genau.
Und dann, was, aber wie hast du dich denn verhalten?
Ich war, denke ich, einfach vielleicht ein bisschen aufgedrehter, offener. Also ich muss auch sagen, das bin ich heute gar nicht mehr. Ich bin eher immer die Schüchterne, die dann immer dreimal überlegt, was sie jetzt sagt. Also ich bin sehr, sehr verklemmt irgendwo geworden, was ich früher gar nicht war. Also ich war sehr offen, ich bin auf jeden zugegangen, ich habe mit jedem geredet. Wie gesagt, war sehr aktiv.
Konntest du wahrscheinlich auch schlecht stillsitzen in der Schule, oder?
Ja, in der Schule war ich auch. Also ich hatte Fächer, wo ich sehr gut war, hatte aber auch viele Fächer, wo ich gerade so durchgerutscht bin. Also ich hatte es in der Schule auch nie einfach, egal wie. Also ich habe dann auch noch das Abitur nachträglich dann gemacht nach dem Realschulabschluss. Auch das gerade so gepackt. Also ich bin immer so ein bisschen durchgerutscht. Ich hatte, wie gesagt, meine guten Fächer, die haben mich immer ein bisschen getragen. Und meine schlechten Fächer, die ja haben vieles dann ein bisschen runtergezogen. Aber die Schulzeit war für mich dann auch immer sehr anstrengend, trotz allem.
Und bist du denn auch viel angeeckt bei anderen? Oder hattest du Freunde, Freundinnen?
Ich hatte schon immer Freunde. Ich hatte aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl, nicht dazugehörig genug zu sein. Also ich war immer schon leicht in einer Außenseiterrolle. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da vielleicht selber auch manchmal reingestellt habe, einfach aufgrund dessen, was ich gefühlt habe. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich viele Freunde hatte, irgendwo auch in gewissen Grad beliebt war. Aber ich glaube, ich habe halt auch schnell gelernt, mich anzupassen und habe dann auch, sag ich mal, viele falsche Freundschaften entwickelt, weil ich dann einfach mich irgendwo angepasst habe, mit Werten angepasst habe, wo ich vielleicht gar nicht so vertreten hätte.
Ja, die Susanne hat jetzt öfter erwähnt, dass sie immer so das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören. Und dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, das ist unglaublich existenziell, weil die Natur hat uns ja ein tiefgreifendes psychologisches Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit mit auf den Weg gegeben. Ganz einfach, weil in früheren Zeiten nicht dazuzugehören, also von der Gruppe ausgestoßen zu werden, den sicheren Tod bedeutete. Und deswegen fühlt es sich auch oft heute noch für uns an wie Sterben, wenn wir so das Gefühl haben, wir sind komplett ausgeschlossen, wir gehören nicht dazu. Und dann stellen sich eben auch sehr schnell so Schamgefühle ein, dass man sich schämt und irgendwie denkt, man selbst ist der Fehler oder man hat irgendwas falsch gemacht. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir uns wahnsinnig anstrengen, eben doch dazu zu gehören. Und dadurch eben auch die Schamgefühle nicht zu spüren, beziehungsweise die Angst vor Ablehnung. Und bei ganz, ganz vielen Menschen mündet das dann darin, dass sie versuchen, dazuzugehören, indem sie sich extrem an die anderen anpassen. Also an ihre Werte, an ihre Sprache, an ihre Regeln, an alles, was so im Außen vorgegeben wird. Aber dann passiert es mir eben, dass ich eben das Leben der anderen lebe und nicht mehr meins. Und vor allem heilt das ja nicht meine tiefe Wunde, dass ich nicht dazugehöre, weil ich ja dadurch immer wieder die Erfahrung mache, nicht ich gehöre dazu, sondern die Rolle, die ich spiele, die gehört dazu. Das heißt, dieser Schmerz, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, wird dadurch eigentlich noch eher verstärkt, weil echte Verbindung und das echte Gefühl, dazuzugehören, kann ja nur da entstehen, wo ich mich als ich auch wirklich wahrgenommen, gesehen und gemeint fühle. Und deswegen führen diese Anpassungsstrategien zwar oberflächlich dazu, dass ich dieses Gefühl nicht so richtig spüren muss, nicht dazuzugehören, aber im Tieferen bleibt das Gefühl genau deswegen erhalten. Und erst wenn ich den Mut habe, zu mir zu stehen, das heißt, wenn ich den Mut habe, auch verletzlich zu sein, erst dann, wenn ich mich wirklich so zeige, wie ich bin und die anderen mich akzeptieren, habe ich das wirkliche Gefühl, dazuzugehören. Denn nur so kann echte Nähe entstehen. Also durch dieses chronische Gefühl, dass du irgendwie nicht wirklich dazugehörst, und das ist ja eins der schlimmsten Gefühle ever eigentlich, wenn man sich nicht so richtig in der Verbindung fühlt, hast du früh gelernt, was ja auch eine total sinnvolle Idee ist, dich anzupassen, ne? Das heißt, du hast dich dann eigentlich an die Werte und an die Regeln, sage ich mal, der anderen angepasst und damit ja nicht mehr zu dir selbst gestanden. Also je mehr ich mich im Außen anpasse, desto mehr verliere ich mich ja auch selber. Und genau das ist dir passiert. Und alles aus dem ganz dringenden Bedürfnis heraus, irgendwie dazuzugehören. Das ist ja eigentlich ein Thema, was Millionen Menschen kennen, Milliarden, auch ohne ADHS. Das ist ja eigentlich so ein urmenschliches Thema, diese Angst, ausgeschlossen zu sein und dass man dann irgendwie sich so anstrengt bis hin zur Selbstverleugnung, sich an die anderen anzupassen. Mhm. Zumindest was man meint, was sie von einem erwarten. Das sind ja immer so Fantasien dann. Und dann das Gefühl hat, ich weiß ja gar nicht mehr, wer ich bin.
Ja. Nee, also das würde ich auch sagen. Ich bin, wie gesagt, ich habe es auch manchmal dann auch so ein bisschen fallen gelassen, aber dann habe ich halt auch gleich wieder die Distanz zu den Leuten gemerkt. Das hat mich immer mehr in die Außenseite. Also umso mehr ich mich angepasst habe, umso mehr wurde ich irgendwo akzeptiert. Und umso mehr ich auch mal wieder gedacht habe, so nee, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Man hat ja trotzdem so Gedanken, gerade als Jugendliche. Irgendwie war ich dann aber trotzdem immer in dem Gehadere, dass ich gedacht habe, so das fühlt sich nicht richtig an, aber so ganz allein sein ist auch blöd. Oder da habe ich mich einfach doch auch oft einsam irgendwo gefühlt, weil ich mich nicht richtig verstanden gefühlt habe.
Okay, kannst du uns das mal sagen, was es auf einer konkreten Ebene bedeutet? Hast du ein ganz konkretes Beispiel, was sich für dich richtig angefühlt hat, aber dazu geführt hat, dass die anderen sich wieder von dir distanziert haben? Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, als ich Abitur gemacht habe, habe ich auch die Schule gewechselt. Jetzt im Nachhinein, damals war mir das, habe ich das auch gar nicht so richtig ansprechen wollen, aber ich wurde da tatsächlich auch gemobbt. Also damals habe ich das immer abgetan. Und ich wusste auch wirklich, und ich weiß bis heute nicht, was letztendlich der Grund war. Aber das war einfach ein Zeitraum, wo es mir eigentlich sehr gut ging, wo ich ein bisschen mehr geguckt habe, was macht mir Spaß, wer bin ich eigentlich, wo ich mich dann mit 18, sage ich mal, einfach ein bisschen mehr mit mir auseinandergesetzt habe. Und ab dem Zeitpunkt plötzlich ging es dann los und ja, ich bin immer mehr in diese Außenseiterrolle gegangen, bis ich auch gemerkt habe, so ich komme hier nicht mehr klar und bin dann auch den Weg gegangen, eben die Schule zu wechseln.
Mir fehlt jetzt aber irgendwie das Verständnis. Ich schnall das irgendwie nicht. Also du hast was gemacht, was ganz normal ist in dem Alter. Du hast dich ein bisschen mit dir auseinandergesetzt, aber warum sollte denn das dazu geführt haben, dass du in der Außenposition kommst? Das verstehe ich nicht.
Vielleicht, weil ich halt davor mich immer angepasst habe und davor eben auch wieder Freundschaften geschlossen habe und mich ja da in vielleicht Rollen gezwängt habe, die ich gar nicht bin.
Was ist denn so eine Rolle, in die du dich gezwängt hast? Was meinst du denn? Also jeder passt sich ja anders an.
Ja,
was,
ja.
Was hast du denn konkret gemacht, wenn du dich so angefasst hast?
Ich glaube einfach so, was auch Meinungen angeht oder einfach mich immer klein gehalten irgendwo auch. Ich wollte nie auffallen. Ich wollte quasi dazugehören, aber ich habe mich immer irgendwie auch für mich geschämt. Und ich habe, glaube ich, da einfach das nicht richtig oder mich nicht richtig fallen gelassen bei den Freundschaften. Ich war also emotional auch. Ich habe immer ich glaube, ich habe halt immer die gleichen Interessen auch gepflegt wie die anderen. Oder ich bin, wie gesagt, eigentlich ein sehr sensibler Mensch und gar nicht oberflächlich und habe mich auch von so Sachen leiten lassen.
Verstehe ich dich richtig. Also im Grunde genommen hast du nicht den Mut gehabt, dir Freunde auszusuchen, die besser zu dir gepasst hätten.
Ja, weil ich nicht wusste, ob ich die finde.
Also wieder dieses getriebene Angstmotiv, bevor ich nachher keinen finde, der zu mir passt, nehme ich jetzt mal die.
So in der Art, ja.
Und dann hast du Hobbys oder Interessen gemacht, die eigentlich gar nicht so sehr deine waren.
Ja.
Und hast auch nicht widersprochen, wenn du anderer Meinung warst, sondern hast gesagt.
Ja, genau so war es.
Ja, also diese klassische Überanpassung.
Ja.
Okay, und dann bist du irgendwann ein bisschen mehr wieder deinen Weg gegangen und das, gut, dann fehlten ja auch gewisse Schnittmengen dann vielleicht wieder mit den Freunden. Mhm. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass das eigentliche Problem woanders liegt. Und zwar nicht darin, dass du so, wie du wirklich bist, nicht kompatibel bist oder dass dich so keiner haben will, sondern dass du zu wenig Mut hattest, dazu zu stehen und dir die richtigen, also was heißt richtigen Freunde, dir Freunde gesucht haben, die besser zu dir passen.
Mhm. Ja.
Also,
ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich
glaube, dein Gehirn macht einen Denkfehler. Dein Gehirn hat irgendwie so für sich abgespeichert, wenn ich aufhöre, mich anzupassen, dann gehöre ich nicht mehr dazu.
Ja.
Aber der Denkfehler ist, dann gehöre ich vielleicht nicht zu den Leuten dazu, die gar nicht so gut zu mir passen, aber ich gehöre sehr wohl zu den Leuten dazu, die mit mir viel mehr auf einer Wellenlänge sind.
Also das muss ich auch sagen, ich bin jetzt schon auf dem Weg und ich habe jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld, die, also umso mehr ich dann auch eben da dran gebaut habe, ich habe wirklich Freundinnen, die mit mir auf einer Wellenlänge sind, mit denen ich mich, die mich bei allem unterstützen, die immer dabei sind und die mich auch komplett so nehmen, wie ich bin. Also da, wir dürfen uns immer alles sagen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie verstelle. Also überhaupt nicht. Ich darf da wirklich sein, wie ich bin. Und das habe ich auch gemerkt über den Zeitraum. Es war, wie gesagt, früher gar nicht so. Aber irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, ich kann so nicht mehr. Es hat mich irgendwo kaputt gemacht. Und dann gab es ja irgendwie für mich auch keinen anderen Weg. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt. Und wenn ich alleine bin, dann ist es so. Irgendwann hatte ich dann vielleicht auch innerlich die Stärke, das zu sagen und zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch alleine sein kann irgendwo. Und war ich aber im Endeffekt auch gar nicht. Also das ist dann auch, das hat sich dann alles schon gefügt, umso authentischer ich dann auch wieder mit mir selber umgegangen bin.
Okay, das heißt, du bist ja eigentlich schon einen richtig guten Weg gegangen.
Mhm.
Na, also du hattest den Mut und auch die Stärke, zu dir zu stehen, auch mit der möglichen Gefahr, dass du allein da stehst. Mhm. Aber da hattest du richtig Stärke, sagst, dann ist es eben so. Und dann hast du die tolle Erfahrung gemacht, nee, ist ja gar nicht so. Gibt ja tatsächlich Leute, die mich so mögen, wie ich bin. Also da bist du ja schon einen riesen Weg gegangen. Und trotzdem, und da gucken wir jetzt genauer hin, hast du heute immer noch das Gefühl, eine Rolle spielen zu müssen.
Ja.
Ich frage dich mal so, ich meine, man muss sich das ja immer so vorstellen können. Ich sehe dich da in deinem Salon und ich frage mich, was würdest du denn machen, wenn du die Rolle nicht spielen würdest?
Also womit ich glaube auch einfach oft Probleme habe, ist so Grenzen zu setzen. Also das ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema, auch im Salon, dass ich mich oft auch unter dem Wert verkaufe, dass ich mich auch da, sage ich mal, anpasse und obwohl ich vielleicht eigentlich Nein sagen würde, dann Ja sage und dann nicht auf mich selber höre. Und das macht mich dann auch in vielen Momenten dann kaputt. Oder ich habe mich auch die letzten Jahre mittlerweile, wie gesagt, war ich auch an einem Punkt, wo es irgendwie nicht mehr weiterging, wo ich gewusst habe, okay, ich muss jetzt was ändern und habe das auch jetzt ein bisschen angepasst. Also mir geht's, ich würde sagen, mittlerweile kann ich auch so ein bisschen zurückblicken. Mir geht's etwas schon besser, aber ich habe halt immer noch das Gefühl und ich merke, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein möchte.
Lass mich mal ganz kurz dazwischen gehen. Was meinst du mit Grenzen setzen? Ganz konkret. Wovon redest du? Also was würdest du ganz konkret anders machen im Salon?
Ach, ganz oft bekomme ich halt irgendwelche Anfragen, ob ich da und da einen Termin habe und ich ermögliche ihn dann einfach, obwohl ich eigentlich schon genug gearbeitet habe, einen vollen Terminkalender habe und ich dann aber einfach Angst habe vor Ablehnung, dass die Person dann vielleicht nicht mehr zu mir kommt und die Person dann irgendwo behalten möchte und dann ich dann sage, ja, dann kommst du halt Samstagnachmittags oder dann gucken wir, dass wir es da irgendwie unterbekommen, dass ich immer in die Schleife komme, weil ich da auch immer Angst habe oder irgendwie ich es immer versuche, jedem, wenn mal was vielleicht nicht klappt oder dass ich dann, ich versuche da schon immer ehrlich zu kommunizieren, aber dass ich auch immer Angst habe, okay, was ist, wenn da jetzt eine schlechte Google-Bewertung draus wird oder ich mache mir immer Gedanken, wie ich halt nach außen trete.
Okay, also du kämpfst nach wie vor um ganz viel Anerkennung.
Mhm.
Und das expandiert dann eben auch sogar bis hin zu Google-Bewertung, was ja auch irgendwie klar ist als Selbstständige. Mhm. Und dass du einfach deinen Terminkalender auch überdehnst, ne?
Mhm.
Ich verstehe das nämlich so, dass du normalerweise den Samstagnachmittag dann vielleicht frei hättest oder so.
Ja, ja.
Um es allen recht zu machen. Okay, das heißt, du lebst ganz stark in der Defensive eigentlich. Also du machst ganz viel, um nicht abgelehnt zu werden.
Mhm.
Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil kaum hast du eine potenzielle Gefahr abgewehrt, wo du hättest abgelehnt werden können, taucht ja schon die nächste auf. Also ein positives Ziel wäre ja, also so ein nicht so ein Vermeidungsziel, sondern so ein Annäherungsziel wäre, das und das in meine Arbeitszeiten, dann und dann habe ich Freizeit und mir ist wichtig, das einzuhalten, damit ich einfach in einer guten Balance bleibe. Das wäre ein positives Annäherungsziel. Dann wüsstest du auch genau, wann du es erreicht hast, aber dafür müsstest du Grenzen setzen können. Da müsstest du eben sagen, tut mir leid, ich habe leider bis Juli keinen freien Termin mehr.
Ja.
Aber was du machst, ist ja Vermeidungsziel. Ich darf nicht abgelehnt werden. Ich brauche unbedingt Anerkennung. Und die sind ja endlos. Mhm. Die sind ja auch gar nicht klar. Da kann ja jederzeit wieder irgendwas passieren, wo du dich wieder anpassen musst.
Ja.
Ich frage dich mal so. Im Grunde geht es doch um die Frage, kann ich eine Ablehnung überleben?
Mhm.
Oder wenn man es mal runterbricht. Es kommen hier die Tränen. Was ist denn gerade so schlimm?
Ich glaube, weil es einfach sehr treffend ist.
Mit dem Überleben? Oder was hat dich jetzt gerade getroffen?
Irgendwie das mit der Ablehnung, dass ich halt wirklich jetzt auch realisiere, dass ich oft einfach Angst habe vor Ablehnung und ich noch nicht richtig verstanden habe, warum eigentlich. Also, wie gesagt, normalerweise würde auch behaupten, ich bin gut getragen. Also in meinem privaten Umfeld, sage ich mal, spüre ich überhaupt keine Ablehnung. Da bin ich mittlerweile echt an einem guten Punkt. Aber so, ja, geschäftlich ist es für mich so extrem schwer. Oder ich habe einfach Angst. Ich weiß auch nicht, ja.
Genau, und das ist dein Wunderpunkt. Und das ist genau die Stelle, wo du immer wieder dich selbst verrätst. Weil du immer wieder die Angst hast, abgelehnt zu werden. Du willst dieses Gefühl vermeiden. Und dann fängst du an, dich anzupassen und deine eigenen Maßstäbe, Werte oder was auch immer zu verraten, weil du dann Ja sagst, obwohl du Nein meinst.
Ja.
Um dieses Gefühl, Angst vor Ablehnung, um das irgendwie zu verwalten.
Mhm.
Und wie ich eben gesagt habe, da das ja potenziell und ständig auftauchen kann, weißt du, da kann ja irgendwie jeder kommen, bist du dann natürlich auch immer irgendwie in Atem gehalten und unter Spannung. Also wäre ja eigentlich die naheliegendste Herangehensweise, dass du lernst, mit diesem Gefühl besser zu leben.
Mhm.
Oder das mal auszuhalten, zu sagen, ja, ich halte das jetzt mal aus, ich werde es überleben.
Mhm.
Und je öfter du die Erfahrung machst, dass du das überlebst, desto lockerer wirst du ja werden.
Mhm. Nee, also das stimmt schon. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gerade richtig erkannt. Und deswegen hat es mich auch so getroffen, weil, ja, das vielleicht einfach der Grund ist. Aber ich auch, sage ich mal, eigentlich weiß, dass es mir irgendwo egal sein kann. Ich bin schon, wie gesagt, glaube ich, relativ auf einem guten Weg dahin, aber so richtig authentisch fühlen tue ich es halt noch nicht.
Das macht nichts.
Mhm.
Irgendwann würde es sich authentisch anfühlen. Man sagt ja auch gerne, fake it until you make it. Mhm. Also tu so, als ob. Bis es dann wirklich auch so ist. Weil das Gehirn muss ja erstmal umlernen. Ne? Also dein Gehirn ist ja so wahnsinnig ablehnungssensibel aufgrund deiner alten Prägung. Und deswegen hast du dir Schutzstrategien zurechtgelegt, vor allen Dingen die Anpassung, um diese Angst vor Ablehnung aus dem Weg zu gehen. Beziehungsweise, ja, damit du eben nicht abgelehnt wirst und dann kommt die Angst ja nicht auf. Aber aus dem Hintergrund heraus, ich rede ja in dem Zusammenhang auch immer vom Schattenkind, also dein inneres Schattenkind, steuert dich permanent. Das hat so Angst, abgelehnt zu werden. Und ich glaube, je bewusster du dir das machst, desto weniger überstürzt musst du reagieren. Weil wenn du aus dem Reflex heraus handelst, dann läuft das Programm vollautomatisiert ab. Also jemand sagt, oh, bitte, kannst du mir nicht nochmal, ich brauche da die. Ja, okay, ich gucke, was ich mache. Ja, gut, komm hier nochmal nach Feierabend. So, aber dann hast du einen Reflex. Aber wenn du im Moment innehältst und atmest und sagst, okay, jetzt ist sie wieder da, diese Angst vor Ablehnung, da ist wieder mein Schattenkind. Und es einfach mal aushältst, dann könntest du dich anders entscheiden. Könntest du sagen, es tut mir wahnsinnig leid, ich würde so gerne ihren Wünschen danach kommen, aber ich bin leider komplett ausgebucht. Der früheste Termin, den ich Ihnen anbieten kann, ist dann und dann.
Mhm. Nee, ich denke, das ist ein guter Weg. Also ich versuche es auch schon, beziehungsweise mir war das auch schon bewusst, dass es so nicht weitergehen kann, weil das macht mich kaputt. Also ich habe es dann gemerkt einfach an ja, der Art, wie es mir ging, weil normalerweise, ich liebe meine Arbeit, mir macht es wirklich auch Spaß. Also ich bin da auch wirklich angekommen in meinem Beruf, habe ich das Gefühl. Aber bei mir war es oft das Drumherum, wo mir dann so Sorgen gemacht hat oder wo mir einfach dieses Gefühl gegeben hat. Und ich glaube, wenn ich dann eben einfach meine Grenzen aufweise, das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich es gemacht habe, funktioniere ich auch, also in dem Sinne funktioniere ich besser, dass ich einfach stabiler bin, mental und körperlich, dass ich einfach auch ja meine Freizeit so nutzen kann, um mich von der Arbeit irgendwo zu erholen, mich zu regenerieren. Also das denke ich schon, dass das auch sehr, sehr wichtig für mich ist, weil sonst auf Dauer wird es nicht funktionieren. Also wenn ich so weitermache, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe, dann fahre ich auch mein Geschäft gegen die Wand, weil ich irgendwann ausbrenne.
Gerade für ADHS-Gehirne ist ja Überreizung unbedingt zu vermeiden. Mhm. Ne? Also du brauchst ja eher Reizarmut, um nicht zu hebelig zu werden, weil dein Gehirn ist ja zu offen für zu viele Reize. Mhm. Gerade für dich ist es total wichtig, dass du da, ich sag mal so, Selbstfürsorge machst und auf dich aufpasst. Mhm. Und das kollidiert natürlich mit deiner Angst vor Ablehnung.
Mhm. Ja.
Weil dieses innere Schattenkind berät dich dann immer wieder, mach es doch, sonst haben die Leute dich nicht mehr lieb.
Ja, ja. Nee, also das merke ich zum Beispiel persönlich auch oder habe ich einfach gelernt, dass ich einfach auch nicht so viel arbeiten kann, dadurch, dass ich dann eben mit so viel Reizen umgeben bin, dass ich halt auch viel Pause einfach brauche. Also ich bin jemand, der viel Pause braucht und deswegen habe ich mich auch für die Selbstständigkeit eigentlich entschieden, weil ich mir ja meine Zeit frei einteilen wollte und jetzt mache ich genau das Gegenteil. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Also für mich persönlich, und jetzt seit März mache ich es so, mal mehr, mal weniger, dass ich quasi nur noch jeden zweiten Tag im Salon bin und nicht mehr jeden Tag. Und dass ich auch bewusst mir Zeiten halt nehme, wo ich mal für mich sein kann, mal wieder auch Sachen nachgehen kann, die mir Spaß machen, weil das habe ich auch so ein bisschen verloren. Dadurch, dass ich ja dann ständig irgendwie noch jemand drangehangen hat, bin ich dann nach der Arbeit heim, irgendwann ja vielleicht noch eine Serie geschaut und dann ins Bett gegangen. Ich hatte gar keine Hobbys mehr, denen ich nachgegangen bin. Ich habe soziale Kontakte nicht mehr so gepflegt, weil ich einfach erschöpft war vom Tag. Und das merke ich, dass mir das extrem gut tut, aber ich will da auch in die Musterfall, jetzt diese Tage dann doch als Ausweichmöglichkeit zu nutzen.
Das habe ich nicht verstanden, diese Tage als Ausweichmöglichkeit.
Also dann für Termine, weil ich ja dann weiß, dass ich ja da eigentlich frei hätte.
Okay.
Das heißt, wenn dann jemand noch einen Termin möchte, dann sage ich, aber du könntest ja am Freitag kommen, da bin ich ja eigentlich nicht da, aber es ist nicht so schlimm, du kannst ja kommen, so auf die Art.
Ja, das verstehe ich. Und vielleicht meinst du es einfach auch öfter mal in dem Moment genauso.
Mhm.
Weil du denkst, eigentlich ist es ja auch wirklich nicht so schlimm, wenn jemand noch am Freitag kommt.
Mhm.
Und vielleicht ist es ja auch wirklich nicht so schlimm.
Mhm.
Du brauchst, glaube ich, für dich eine ganz, ganz klare Struktur.
Mhm.
Auch wo dein Erwachsenen-Ich, also so der vernünftig denkende Teil, sagt, das ist eine vernünftige Life-Work-Balance für mich. Und möglicherweise war es schon ein bisschen wieder in die andere Seite zu sehr überreguliert, dann nur jeden zweiten Tag zu arbeiten. Das kommt mir jetzt zumindest auch jetzt nicht so viel vor. Dass das Pendel dann wieder ein bisschen weit in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Dass du dich vielleicht auch da nochmal hinsetzt und dir überlegst, was ist für mich eine wirklich vernünftige Arbeitsstruktur, an die ich mich dann auch halte.
Nee, ich glaube, das ist sinnvoll. Wie gesagt, weil ich habe dann so ein bisschen für mich dann auch eben die Notbremse gezogen.
Genau, so hört sich das an.
Ja, ja. Aber so ganz, wie gesagt, zufrieden mit der Entscheidung bin ich dann auch. Ne? Das war für den Moment in Ordnung oder für ein paar Wochen. Aber jetzt merke ich halt auch, dass es...
Eigentlich drüber.
Ja, ja, doch.
Das habe ich so gefühlt und gesehen oder habe ich auch gedacht. Ja. Ich dachte, auch ein junges ADHS Gehirn braucht nicht jeden Tag, zweiten Tag frei. Das ist eigentlich too much.
Dann denke ich auch zu viel nach.
Und dann bist du auch wieder da, wo du dann auch wieder die Termine machst. Und dann nimmst du dir das dann wieder übel, obwohl du eigentlich ja denkst, nee, ja, warum denn auch nicht? Dann mache ich halt noch den Freitag. Also ich glaube, du solltest auch diese Entscheidung nochmal überdenken und sagen, was sind denn jetzt wirklich vernünftige Arbeitszeiten?
Mhm.
Ja. Weil klar, ich meine, du bist dein eigener Experte, du weißt das besser als ich, wie wichtig es ist, dass man eine gute Struktur hat, wenn man ADHS hat, ne? Und auch Routinen hat.
Ja.
Weil alles, was du nicht noch obendrauf entscheiden musst, tut dir gut. Also ja. Wenn du so klare Routinen hast, weil da muss dein Gehirn schon keine weiteren Entscheidungen mehr treffen. Mhm. Und das ist sehr entlastend, weil es geht ja immer um die vernünftige Fokussierung von Aufmerksamkeit und Energie.
Mhm.
Und dein größter Aufmerksamkeitsfresser und Energiefresser war eben oder ist deine Angst vor Ablehnung. Und das ist, glaube ich, der absolute Punkt. Und das hat natürlich eine Geschichte in deine Kindheit hinein. Das hängt eben auch mit dieser Diagnose zusammen. Da machst du aber im Moment schon heilsame Erfahrungen, weil du sehr heilsame Erfahrungen hast in deinem aktuellen Freundeskreis. Freunde, die jetzt auch zu dir passen. Und was du jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr praktizieren könntest, wenn du es nicht schon tust, ist mehr Selbstmitgefühl anstatt Strenge.
Ja.
Denn ich kann mir vorstellen, dass du auch eine sehr strenge innere Stimme hast.
Ja.
Kannst du uns da mal kurz reinholen?
Ja, doch. Also ich habe auch oft eben das Gefühl, ich mache nicht genug. Also das ist auch so das, dass es nicht ausreichend ist, was ich mache. Und bin sehr, sehr perfektionistisch. Also mit allem, mit meiner Arbeit. Ich muss da immer, also verkaufe mich dann da auch immer, sag ich mal, unter dem Wert, weil ich dann denke, ah ja, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut und ich bin da auch nie zufrieden. Irgendwie.
Weißt du, was hinter Perfektionismus steckt?
Mm-mm.
Cliffhanger. Die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung.
Ja.
Perfektionsstreben ist eine Kompensation, um nicht abgelehnt zu werden. Weil, wenn ich perfekt bin, kann keiner was gegen mich haben. Also wieder sind wir beim Epizentrum Angst vor Ablehnung.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Nee.
Auch da kannst du dich entspannen und sagen, Moment mal, ich halte das aus, einfach mal gut genug und nicht perfekt zu sein. Ich sage ja immer, die Gegenstrategie zu Perfektionismus ist gut genug. Das ist jetzt gut genug.
Ja.
Nicht perfekt, es ist gut genug.
Ja, ja.
Und auch da Luft holen und sich der Angst vor Ablehnung stellen. Aber du sagtest eben, wir waren ja eben bei dieser strengen inneren Stimme. Die kennst du gut.
Ja.
Noch einen drauf, noch einen drauf, das ist noch nicht gut genug. Stell dich nicht so an, mach weiter. So ungefähr?
Ja, schon. Doch, also, ja, wo auch viele dann immer sagen, oder auch, das ist dann auch, dass oft die Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit mir. Aber ich denke dann immer noch, ja, aber das könnte ich noch anders machen und das könnte ich noch, obwohl die schon längst an dem Maß sind, wo sie sein wollen. Aber ich meinen Maßstab einfach zu hoch setze und zu streng mit mir bin.
Ja, und nochmal, der ist so hoch, weil du 100% die Kontrolle darüber haben willst, dass du nicht abgelehnt wirst. Und je höher der Maßstab, desto höher die Kontrolle. Und Kontrolle, das wissen wir ja, ist ja immer das Gegenmittel gegen Angst. Wenn ich alles unter Kontrolle habe, brauche ich keine Angst zu haben. Aber der Preis ist hoch, dass du dich selber erschöpft bis hin knapp vom Burnout. Deswegen hast du ja nochmal so die Reißleine gezogen und gehst jetzt noch jeden zweiten Tag arbeiten. Wichtig ist, dass du in ein sinnvolles Maß für dich kommst.
Ja.
Und da braucht es eben auch dieses Selbstmitgefühl, in dem Sinne, dass du so ein tiefes, liebevolles Verständnis für dich aufbringst. Und das ist ja immer das, was ich so mit diesem Gespräch, auch mit dem inneren Schattenkind meine. Ach du armes Mäuschen, das war ja immer nicht so leicht früher. Na, mit deinem ADHS. Und du hattest immer so Angst, nicht dazu zu gehören. Und auch heute hast du noch so Angst, nicht dazu zu gehören. Aber guck mal, wir gehören doch dazu. Guck mal. Und dann zählst du die Namen deiner Freundinnen auf und deine Eltern und wer noch alles dazugehört. Die mögen uns doch alle genauso, wie wir sind. Und guck doch mal, auch die Kunden, die sind doch so zufrieden. Jetzt lass doch mal locker, mein Schatz. Komm. Und wenn mal jemand was zu meckern hat, weißt du was, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Und weißt du was, das werden wir überleben.
Ja, das klingt sehr gut.
Wie geht's dir, wenn ich sowas sage?
Ach, sehr gut. Also
was macht das mit dir?
Das ist schon heilend irgendwie. Also das ist einfach was, wo man so sagt, dass man kann aufatmen einfach irgendwie. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich habe jetzt auch gerade so das Gefühl gehabt, alles ist irgendwie ein bisschen locker, entspannter. Das tut einfach gut zu hören. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich halt, weil ich, wie gesagt, ich bin auch schon ein feinfühliger Mensch mit mir selber. Also ich merke auch schnell, wenn was nicht mehr funktioniert oder wenn irgendwie was drückt oder quetscht, also sage ich mal. Und ich versuche mich auch schon mit mir selber eben zu beschäftigen oder eben auch so Dinge zu mir zu sagen. Also ich, wie gesagt, glaube, bin da schon halt eigentlich mittlerweile, wenn ich auch zurückblicke, auf einem guten Weg. Aber da bin ich vielleicht auch wieder zu streng manchmal mit mir.
Ja, das ist genau. Das. Und sobald du dich ertappst, dass du wieder zu streng bist, sofort umschalten. Moment mal, wie würde ich das denn jetzt formulieren, wenn ich selbst meine allerbeste Freundin wäre? Mhm. Oder wie die Steffi das gesagt hat. Also Es geht ja bei diesem inneren Gespräch mit dem inneren Kind, mit dem Schattenkind ja eigentlich darum, sich selbst die gute Mama zu sein. Mhm. Ne? Mhm. Und dann eben diese Liebe, oh je, Mäulchen, jetzt hast du wieder solche Angst. Oh je, guck mal. Das ist doch nur eine Kundin, ja?
Ja, ja.
Und die ist doch sowieso schon ganz happy. Ja. Und es ist doch jetzt wieder nur du selbst, die immer denkst, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber weißt du was? Alles ist gut. Mhm. Alles ist gut. Das lassen wir es einfach mal sein.
Ne? Ja.
Weil man sich ja dadurch auch immer wieder bewusst macht, dass man eigentlich auf ganz alte Programme reagiert und gar nicht auf die Gegenwart. Denn wenn du voll mit diesem Schattenkind identifiziert bist, dann glaubst du ja alles, was du fühlst und denkst. Dann glaubst du ja wirklich, ich muss das noch besser machen, noch besser, sonst wirst du wieder abgelehnt. So, ne? Und das ist ja noch nicht mal bewusst. Du denkst ja noch nicht mal bewusst, sonst wirst du abgelehnt, sondern es ist nur so ein Gefühl.
Ja.
Es ist nur so eine unterschwellige alte Angst und die steuert dich dann. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich bewusst zu machen und zu unterbrechen und einfach mal zu atmen und sagen, ja, dann ist es eben so, wir werden es überleben.
Ja. Nee. Doch, es fühlt sich, also jetzt auch das zu wissen oder auch mal das ausgesprochen zu haben, fühlt sich eigentlich schon befreiend an oder gut an.
Ja.
Ja.
Wir haben jetzt gar nicht so lange gebraucht und trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das so ein wichtiger Punkt ist, weil das so wirklich das totale Epizentrum ist, diese Angst vor Ablehnung, dass du damit eigentlich weitergehen könntest. Ich habe gerade so die Sorge, wenn wir jetzt so weiterquatschen, dass wir es fast wieder verwässern würden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Nimmst du das auch so wahr?
Ja, nee. Ja.
Weil den Rest, den weißt du ja auch.
Ja, ja.
Du weißt, dass man höflich Nein sagen kann, dass man sich höflich, das ist mir ja immer so wichtig. Viele Menschen, die plötzlich so in lernen, ich muss mehr Grenzen setzen, tun das dann oft so ein bisschen schnippisch und aggressiv. Mhm. Und das ist ja gar nicht nötig.
Ja, ja.
Man kann ja total nett zu einer Kundin sagen, es tut mir schrecklich leid, ich würde so gerne, aber ich schaffe es nicht, ich kann, ne, so. Mhm. Das kann man ja auch nett sagen. Ja. Man kann total nett Grenzen setzen. Ja? Da geht überhaupt keine Information verloren.
Ja.
Ich denke, das weißt du alles, da hast du ja auch eine hohe soziale Kompetenz. Es geht wirklich bei dir darum, dass du merkst und dir bewusster wirst, dass deine alte Angst vor Ablehnung, die eigentlich in deine Vergangenheit gehört und gar nichts mehr mit deiner Gegenwart zu tun hat, dass sie dich von hinten noch ganz schön steuert. Mhm. Und je bewusster dir das wird, desto besser kannst du gegensteuern. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Es ist nicht kompliziert.
Ja, das stimmt. Nee, mir das halt immer wieder auch ins Bewusstsein einfach rufen.
Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Sonst läuft das Programm automatisch ab.
Ja, nee, doch. Das hilft mir schon viel.
Okay, dann danke für das schöne Gespräch.
Danke dir, war wirklich schön.
Schön.
Ja, gut, super.
Ja, das war jetzt irgendwie ein kurzes, aber sehr tiefgehendes Gespräch mit Susanna. Und ich finde, man konnte bei Susanna nochmal so wunderbar lernen, was diese Angst vor Ablehnung alles bewirken kann. Und da steht ja Susanna für ganz viele, also unheimlich viele Menschen sind gesteuert von ihrer Angst vor Ablehnung. Und diese Angst vor Ablehnung ist auch wirklich universell, denn jeder Mensch, auch wenn er ein gutes Selbstwertgefühl hat, kennt Situationen, wo er Angst hat vor Ablehnung, beziehungsweise auch Menschen, die jetzt ein stabileres Selbstwertgefühl haben als Susanna, tun einiges dafür, um nicht abgelehnt zu werden. Das ist ganz, ganz universell und deswegen sehen wir uns auch alle so sehr nach Anerkennung. In diesem Gespräch ist halt so wunderbar klar geworden, wie stark uns die Angst vor Ablehnung motiviert, auch Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele die da draußen zuhören, aus diesem Gespräch für sich viel mitnehmen konnten. Und ich habe das Gefühl, dass Susanna damit sehr gut wird weitergehen können. Dann, ich hoffe, es hat dir gut gefallen und du konntest auch für dich einiges mitnehmen. Und dann mach es gut und bis zum nächsten Mal. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Milan Fei und die redaktionelle Leitung hat Ann Groß.